Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Im Judentum hatten über Jahrhunderte hinweg vor allem Männer das Sagen, als Weise des Talmuds, im Lehrhaus und in der Synagoge. Frauen durften nicht besonders viel, zum Beispiel zu Hause Schabbatkerzen anzünden oder im Haushalt bestimmen. Klar, es gibt Gegenbeispiele. Zu den Weisen des Talmuds gehörten neben zahlreichen Männern auch einzelne Frauen. Und natürlich gab es im 20. Jahrhundert zahlreiche wichtige jüdische Feministinnen und es gibt sie bis heute. Um jüdischen Feminismus ging es dieser Tage bei einer Konferenz in Berlin. Wir berichten und damit herzlich willkommen. In Jerusalem redet man sich gerade die Köpfe heiß um den Bau einer Seilbahn. Sie soll vom alten Jerusalemer Bahnhof über die sogenannte Davidstadt bzw. eben das arabische Dorf Silwan bis zum Zionsberg führen. Befürworter reden von einer Touristenattraktion und glauben, dass sich durch den Seilbahnbau Jerusalems Verkehrschaos verringern lasse. Gegner sehen die historische Landschaft in Gefahr und sie kritisieren, dass die Seilbahnstrecke zu weiten Teilen durch Ostjerusalem führt, durch Gebiet mithin, das in den Augen der internationalen Staatengemeinschaft nicht zum Staat Israel gehört, durch besetztes Gebiet in den Augen der Staatengemeinschaft. Die Seilbahn würde auch über einen Friedhof führen, über den Friedhof der Karaitengemeinde, das ist eine jüdische Gruppe, die nicht zum Mainstream gehört, sich abgespalten hat. Lissi Kaufmann hat den Friedhof besichtigt.
Shlomo Gaber steht auf dem Friedhof und ist wütend. Die pralle Mittagssonne scheint auf die Grabsteine an einem Hang südwestlich der Jerusalemer Altstadt. Das kniehohe Gras ist ausgetrocknet, die Grillen zirpen, von fern ist die Straße zu hören. Ansonsten ist es hier ruhig und menschenleer. Das könnte sich demnächst ändern. Die Regierung plant, eine Seilbahn bis zum Altstadttor nahe der Klagemauer auf der anderen Seite des Tals zu bauen. Und diese soll direkt über den Friedhof der Karaiten führen, einer kleinen jüdischen Glaubensrichtung, die unter anderem hier in Jerusalem zu Hause ist. Genau das macht den Karaiten Shlomo Gaver sauer. Nach Ansicht der jüdisch-karaitischen Religion ist es verboten, dass irgendetwas über den Friedhof gebaut wird. Das würde die Toten entweihen und einer Grabschändung gleichkommen. Wenn heute eine Seilbahn über einen jüdischen Friedhof in Europa gebaut werden würde, das ganze Judentum, auch die Orthodoxen, würden Antisemitismus schreien. Hier aber, im Staat Israel, interessiert es niemanden, wenn eine Seilbahn über einen karaitischen Friedhof führt. Die Karaiten sind eine jüdische Glaubensrichtung, die sich etwa ab dem 8. Jahrhundert vom rabbinischen Judentum abgegrenzt hat. Heilig ist ihnen der Tanach, nicht aber der Talmud. Rabbiner gibt es bei ihnen nicht. Die Gemeinde hat heute rund 40.000 Mitglieder. Einige davon leben in Jerusalem. Hier auf dem jahrhundertealten Friedhof werden bis heute die Toten der Jerusalem-Gemeinde begraben. Im Planungsausschuss haben Familien ihren Schmerz rausgeschrien. Auf diesem Friedhof liegt ihr Vater begraben. Wenn die Mutter stirbt, soll auch sie hier begraben werden. Es ist doch verrückt, dass während des Begräbnisses Touristen über diese Zeremonie entlangfahren und draufschauen. In einer solch schweren Stunde. Das ist unvorstellbar. Medienberichten zufolge sehen die Planer keine bessere Alternativroute für die Seilbahn. Diese soll schon in den kommenden Jahren bis zu 3000 Menschen pro Stunde transportieren. Vom Westen der Stadt bis zur Klagemauer, 1,4 Kilometer weit, in weniger als 5 Minuten. Initiiert hat das Projekt das Tourismusministerium. Die Seilbahn soll Besucher anlocken, vor allem aber Verkehrsprobleme rund um die Altstadt lösen. Komfortabel, ruhig, umweltfreundlich, urteilt die Jerusalemer Entwicklungsbehörde, die den Plan umsetzen soll. Der ehemalige Leiter der Behörde ist heute Bürgermeister der Stadt, Moshe Leon. In einer Videoaufnahme israelischer Journalisten ist zu sehen, wie er bei einer Bürgerveranstaltung das Projekt verteidigt. Sein einziges Ziel sei es, die Zahl der Autos und Busse im Süden der Altstadt zu reduzieren. Doch nicht nur die Karaitengemeinde, auch Stadtplaner, Architekten, Professoren und Archäologen laufen Sturm gegen die Seilbahn. Sie fürchten, dass das Weltkulturerbe Altstadt zu einer Art Disneyland verkommt. Talia Ezrahi von der Organisation Emek Chavez kämpft seit Jahren gegen das Projekt.
Many cities have a buffer zone inscribed together with the city itself.
Viele andere Städte haben eine Pufferzone, die zum Weltkulturerbe dazuzählt. So wird die Integrität der Stadt gewährleistet. Demnach würde in Jerusalem das Hinnomtal, das selbst einen historischen Wert hat, zur Pufferzone zählen. Tut es aber nicht. Viele, denen es um den Erhalt von Kulturerbe geht, wie auch die israelische Architektenvereinigung, sehen es aber als integralen Bestandteil der Altstadt. Hier Betonpfosten aufzustellen und eine Seilbahn zu bauen, würde diesen Wert zerstören. Das historische Hinnomtal wird in der Bibel mehrmals erwähnt. Heute steht Jonathan Mizrahi, ein Kollege von Talia von der NGO Emek Chavez, an einem Aussichtspunkt südlich der Altstadt. Er zeigt auf dieses steinige, menschenleere Tal, das sich im Frühjahr saftig grün färbt und blüht. Dahinter erstrecken sich die bebauten Hügel Ostjerusalems.
The beauty of the Hinnom Valley, first of all, is that so far nobody ever planned to build here touristic slash.
Das Schöne am Hinnomtal ist, dass hier vorher nie jemand ein Tourismus- oder Verkehrsprojekt geplant hat. Es hat seinen Charakter behalten, so wie es vor tausenden Jahren aussah. Das Hinnomtal war eine Grabstätte von Jerusalem und enthält daher Informationen über die Geschichte der Stadt. Wir haben sogar Gräber aus der Zeit des ersten Tempels. Viele wichtige Gräber wurden hier entdeckt. Doch wäre eine Seilbahn über dieses Tal nicht besser als die endlosen Staus im Süden der Stadt? Diese bilden sich vor allem zu Pilgerfesten, in der Ferienzeit oder wenn donnerstags an der Klagemauer im Minutentakt Bar Mitzwa-Feiern mit Großfamilien stattfinden. Zahlreiche Architekten bezweifeln, dass die Verkehrssituation sich wirklich verbessert. Die Staus würden sich höchstens an einen anderen Ort verlagern, dorthin, wo die Seilbahn im Westen der Stadt losfährt, nahe der alten, umgebauten Zugstation. Die Organisation Emek Chavez glaubt ohnehin nicht, dass das Ziel der Seilbahn ein Ende der Verkehrsproblematik ist. Ins Leben gerufen hat das Projekt schließlich nicht das Verkehrs-, sondern das Tourismusministerium. Jonathan Mizrahi befürchtet ganz andere Gründe für den Bau. Wir glauben, dass alles, was in einem politischen Konflikt stattfindet, politisch ist. Jerusalem ist das Herz des politischen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Und letztlich ist die Seilbahn ein Projekt, um die Menschen vom Westen der Stadt nach Silwan zu bringen. In eine Anlage, die von der mächtigen Siedlerorganisation El-Ad betrieben wird. Die Bahn wird deren politische Ziele erfüllen. Die Endstation der Seilbahn soll auf einem Touristenzentrum liegen, das ebenfalls noch gebaut werden soll. Im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan. Brisant daran, betrieben wird es von der umstrittenen Organisation El-Ad, die die jüdische Besiedlung Ostjerusalems vorantreibt und dies historisch begründet. El-Ad finanziert auch Ausgrabungen in der Davidstadt, die direkt nebenan liegt. Jonathan Mizrahi kritisiert, dass Besucher hier nahezu ausschließlich die jüdische Geschichte der Altstadt gezeigt bekommen.
Even from here I can do very easily Multiculturalism or multi-layers story of Jerusalem.
Auch hier könnte ich die facettenreiche Geschichte Jerusalems aufzeigen, beispielsweise über die Römer, die byzantinische oder die hellenistische Zeit sprechen. Die Archäologen haben hier Schichten aus diesen Epochen freigelegt. Aber was wir heute sehen, ist eine starke Beschränkung auf die Zeit von König David und des Zweiten Tempels.
David, Second Temple period and very little from the rest.
Rund 50 Millionen Euro soll die Seilbahn kosten. Anfang Juni hat das Nationale Infrastrukturkomitee zahlreiche Petitionen gegen das Projekt abgelehnt. Nun müsste nur noch die Regierung ihre Zustimmung zum Bau erteilen. Doch Emek Chavez, die Karaiten und andere wollen das nicht hinnehmen und vor Gericht ziehen, um das Projekt zu verhindern. Shlomo Gaver von der Karaitengemeinde würde es schon reichen, wenn wenigstens die Route anders verlaufen würde, nicht über den Friedhof seiner Gemeinde. Ich denke, wir haben ausreichend gute Argumente und wir werden es schaffen, diese Farce zu stoppen, damit die Gerechtigkeit siegt.
Seilbahnbau in Jerusalem. Lissy Kaufmann hat mit Gegnern und Befürwortern gesprochen. Man traut sich in Deutschland wieder so manches zu sagen. Gegen Menschen anderer Herkunft, gegen Lesben und Schwule, gegen Frauen, gegen Muslime, gegen Jüdinnen und Juden. So mindestens sehen es die Initiatorinnen einer Tagung zum jüdischen Feminismus. Wir lebten in Zeiten eines gesellschaftlichen Rollback, sagen sie. Gerade in diesen Zeiten des gesellschaftlichen Rückschritts sei Feminismus wichtiger denn je. Besonders wichtig auch die Frage, wie es Frauen ergeht, die außerdem noch Minderheiten angehören, also zum Beispiel noch Muslima sind oder Jüdin sind. Um Bündnisse und Allianzen ging es bei der Tagung. Auch mehrere islamische Feministinnen waren dabei. Kirsten Dietrich hat die Tagung in Berlin verfolgt.
Der Augusttag ist heiß. So heiß, dass die extra im Garten aufgestellten Stühle nicht so verlockend sind wie die kühlen Innenräume der Synagoge am Kreuzberger Fränkelufer. Jüdische und muslimische Frauen, jung und alt, mit und ohne Kopftuch, Theologinnen und Laien diskutieren über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Was man denn für ein Bild von muslimischen Frauen habe und was man im Gegensatz dazu wirklich wisse, fragt die muslimische Lehrerin Fereshta Ludin zu Beginn ihres Vortrags und stützt sich vor allem auf den Koran, um zu zeigen, Unterordnung von Frauen ist vor allem gesellschaftlich und kulturell begründet. Der Koran selbst versteht Frau und Mann als verschieden, aber vor Gott gleichwertig.
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Quellen auch nicht so verstehen, dass sie unantastbar sind. Ja, sondern dass man durchaus eine Möglichkeit haben müsste, alles in Frage zu stellen und zu diskutieren.
Einen vergleichbaren Wunsch formuliert Rebecca de Vries fürs Judentum.
Also es geht dann nicht darum, nur in Anführungsstrichen zu sagen, all das, was Männer dürfen in der Religion, alles, was ihnen zusteht oder was ihnen an Verpflichtungen aufgelegt wird, religiös, das möchten wir auch, sondern es geht um die Frage, wer hatte in den letzten Jahrhunderten die Oberhand bei der Diskussion darum, was für Privilegien und was für Pflichten Männern und Frauen zufallen und das in Frage zu stellen.
Zurück zu den Quellen, die es gilt, mit eigenem Wissen zu studieren. Das ist ein Anliegen, das Frauen aus verschiedenen Religionen verbinden könne, sagt Ludin.
Also ich denke, wir haben alle ähnliche Anliegen. Es geht darum, dass wir für eine bessere Leseart unsere Quellen appellieren, vor allem Frauen, weil diese Leseart auch mehr ihr Anliegen mehr zur Sprache kommt.
Wenn es also zum Beispiel in einem Vers aus der zweiten Sure des Koran heißt, Sie, die Frauen, sind ein Kleid für euch, die Männer, und ihr ein Kleid für sie, dann lässt sich das verstehen als Aufforderung zu wechselseitigem Schutz, nicht etwa so, dass der Mann auf die Frau aufzupassen habe. Wobei es auch für den feministischen Blick nicht die eine richtige Lesart der Quellen gibt und nicht den einen richtigen Umgang mit den Traditionen, die sich daraus entwickelt haben. Auf islamischer Seite nicht und auch nicht auf jüdischer.
Viele weibliche Religionsgelehrte, die sich dann mit den Quellen auseinandersetzen, versuchen eben die Tradition erstmal so ein bisschen zur Seite zu stellen und zu sagen, okay, es gibt diese Quellen und wir konzentrieren uns auf die Quellen und versuchen einen weiblichen Blick darauf zu entwickeln, dann eben vielleicht mit mehr Fokus auf weibliche Vorbilder, auf Interpretationen von Gesetzen, von Vorgaben, die nicht männlich dominiert sind in ihrer Sichtweise,
sagt Rebecca de Vries.
Und dann gibt es nochmal eine andere Herangehensweise mit dem Versuch, die Tradition, so wie sie sich entwickelt hat, erstmal zu akzeptieren und dann innerhalb dieser bestehenden Tradition Räume zu erkämpfen für Frauen, die Gleichwertigkeit symbolisieren.
Also als jüdische Feministin kann ich entweder sagen, Inspiration und Vorbild bekomme ich aus einer direkten Auseinandersetzung mit den biblischen Texten der Tora, jenseits der bisherigen Auslegung, oder ich sage, Religionsrecht, rabbinische Interpretation, religiöse Gewohnheiten sind nun einmal, wie sie sind. Wie kann ich sie als emanzipierte Frau von heute leben? Das wird zum Beispiel deutlich bei der Frage nach religiösen Ämtern für Frauen. Wo im liberalen Judentum Frauen seit beinahe 100 Jahren zur Rabbinerin ordiniert werden, bewegen sich orthodoxe Jüdinnen erst in jüngerer Zeit in dieses Amt. Und sie tun es, indem sie eigene Formen kreieren. So bezeichnen sie sich etwa als Rabba, als Frau, die im Amt all das tut, was männliche Rabbiner auch tun, bis auf die Dinge, die ausdrücklich nur Männern vorbehalten sind.
Ich glaube, es ist wichtig, den Blick füreinander da nicht zu verlieren und irgendwie im Kopf zu behalten, dass wir alle der gleichen Tradition entspringen und dass es eigentlich schön ist, dass sich da so viele unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt haben, dass es nicht eine Variante gibt, die am besten funktioniert, sondern für jede unterschiedliche Interpretation, Lebensweise, Tradition, unterschiedliche Herangehensweisen.
Was Rebecca de Vries hier für die verschiedenen Strömungen innerhalb des Judentums ausführt, gilt vergleichbar auch für den Islam. Auch hier gibt es zum Beispiel Debatten um Ämter, in der die einen dann auf überlieferte Aussprüche des Propheten Mohammed verweisen, in denen er eine Frau mit der Leitung des Gebets in ihrem Haus beauftragt, und die anderen das Amt der Imamin auch für sich beanspruchen, sagt die Muslimin Kübra Özemisch.
Da kommt es halt einfach eher darauf an, wie ist der gesellschaftliche Kontext, unabhängig jetzt davon, was jetzt theologisch informiert worden ist. Also wie positioniere ich mich als Person, die halt muslimisch und feministisch gleichzeitig ist, zu einer bestimmten Sache, wie zum Beispiel das Empowerment von Frauen.
Feminismus in Vielfalt. Für Rebecca de Vries liegt darin auch der Schlüssel für Bündnisse über religiöse Grenzen hinaus.
Ich fühle mich am ehesten dann mit Menschen verbunden, die vielleicht meiner Herangehensweise, gerade diesem Konflikt zwischen der Liebe für die Tradition, dem, was die Familie einem mitgegeben hat, dem Respekt dafür, dem Wunsch auch da hineinzuwachsen in die Tradition, in das Familienerbe, und gleichzeitig seinen eigenen Weg darin zu finden, innerhalb dieser Strukturen. Und seinen eigenen Platz zu finden, das mit etwas zu füllen, was einem selbst als Individuum etwas bedeutet.
Genau nach solchen Bündnissen möchten sie suchen, sagt Tanja Berg vom Vorstand von Beth Deborah.
Als Netzwerk verstehen wir Judentum eben nicht nur als Religion, sondern in einem jüdischen Sinne auch als Kultur, als Tradition, als Geschichte und als etwas Lebendiges, das wir gestalten wollen und das wir auch in einem feministischen Kontext gestalten wollen. Deswegen können Kooperationspartnerinnen sozusagen sowohl aus anderen Minderheiten kommen, wenn sie sich für diese Themen interessieren, als auch aus einer Vielzahl von jüdischen Perspektiven und immer wieder natürlich auch aus der Frauenbewegung der Mehrheitsgesellschaft.
Wobei solche Allianzen nicht leicht zu schmieden sind, wenn Frau zum Beispiel ein Kopftuch trägt und sich trotzdem als Feministin versteht, sagt Kübra Özemisch.
Als muslimische Feministin in einem deutschen Kontext ist es leider so, dass halt weite Teile des sogenannten weißen westlichen Feminismus halt mir meinen Feminismus absprechen würden. Und dahingehend fühlen wir uns, glaube ich, so als muslimische Feministin auch im Stich gelassen. Da, wo ich mich sozusagen am ehesten, also verbündet fühle und Allianzen suche, sind wirklich andere Communities, die in einem ähnlichen Machtgefälle marginalisiert werden. Das ist zum Beispiel aus der jüdischen Community, aber auch die schwarze Community, die LGBTQI-Community oder auch generell die Community of Color.
Deswegen schätzt Özemisch den Austausch jenseits der Mehrheitsgesellschaft, wie eben an einem heißen Augustsonntag in einer Kreuzberger Synagoge.
Jüdische und islamische Feministinnen denken gemeinsam über ihre Religionen nach. Bündnisse und Allianzen, so hieß eine Tagung zur jüdischen Frauenbewegung in Berlin in der Synagoge Frenkelufer. Kirsten Dietrich ist für uns dabei gewesen.